Betet Jesus an. Ihr wisst, wir sind hier in der CGM sehr darauf bedacht, Jesus immer im Mittelpunkt zu haben, weil dann wissen wir uns im Einklang mit dem Himmel. Dann wissen wir uns mit dem Einklang des Herzens des Vaters, weil er hat diesen Namen Jesus erhoben, uns gegeben und auch diesen Namen erhoben, über jeden anderen Namen gesetzt, dass alle Welt, die ganze Schöpfung anerkennt, dass er derjenige ist, der autorisiert ist, befähigt ist, Herr über alles zu sein. Wir sind ja in dieser Vorweihnachtszeit, wir haben schon etwas gehört über den Advent und die Ereignisse, die mit Weihnachten ja auch in Zusammenhang stehen, haben interessanterweise ja alle mit Anbetung zu tun. Und denk einmal an die Hirten, denk an die Engel, denk an die drei Weisen, die aus dem Morgenland kamen. Denk an Simeon und Hanna, die ihm begegneten und in Lobpreis ausbrachen in seiner Gegenwart, als sie dieses Kind sahen. Und dann denken wir sogar an Herodes. Herodes, der natürlich überhaupt keine Absicht hatte, ihn wirklich Jesus anzubeten. Selbst er sagte, ich will kommen und ihn anbeten, natürlich mit einem anderen Hintergedanken. Weihnachten ist Anbetung schlechthin. Und kein Wunder, dass alles, was mit Jesus zu tun hat, so mit Anbetung zu tun hat. Denn wenn man sich mit ihm beschäftigt und ihm begegnet, führt das unweigerlich zu Anbetung. Es kann gar nicht anders sein. Jesus ist die herrlichste Person, die es gibt. Jesus ist die großartigste Person, die man sich vorstellen kann. Und in dem Moment, wo wir unseren Blick auf ihn richten und erkennen, wer er ist und wie er ist, dann wird eigentlich nichts anderes übrig bleiben, als ihn anzubeten. Das muss unsere Reaktion sein. Und wir Christen sind eigentlich die privilegiertesten Menschen auf Erden, denn wir dürfen dem gehören und den kennen, vor dem sich der ganze Himmel in großer Ehrerbietung gerade jetzt verneigt. Wisst ihr, das, was wir hier für einige Minuten, einige Augenblicke im Gottesdienst, das geschieht rund um die Uhr, natürlich noch in einer ganz anderen Qualität, ganz anderem Niveau und einer ganz anderen Dichte und Intensität rund um die Uhr in der himmlischen Dimension. Und wir machen uns in unseren Gottesdiensten eins mit dem, was im Himmel geschieht. Mein guter Freund Helmut Schirmer wird in einer Woche 90 Jahre alt. Wenn du mit ihm sprichst, dann hört er sich an wie ein 60-Jähriger. Er macht jeden Tag noch seine 1 bis 2 Stunden Wanderung. Und wenn du mit meinem Freund Helmut unterwegs bist, dann kommst du ins Schwitzen, weil er so richtig Tempo gibt. Er hält sich fit. Aber was ihn auszeichnet, ist sein Herz der Anbetung. Weil er drückt dieses Herz der Anbetung in Gedichtform aus. Ich lese euch ein Gedicht vor, was ich jetzt von ihm bekommen habe vor ein paar Tagen. Ja? Und ich fand das so treffend für die Thematik. Und zwar ist es nicht nur ein Gedicht, sondern es ist eigentlich eine Prophetie, ein Reden von Jesus. Prophetisch redet er zu uns Menschen. Ich lese euch das vor. Liebe mich, liebe mich, liebe. Lebe fortan nicht mehr für dich. Lebe einzig nur für mich. Und du wirst leben. Ich bin dein Gott, bin reinste Liebe. Willst du höchste Qualität vom Leben? Dann gib mir dich. Dein ganzes Leben und bleibe mir zu Füßen, mich anzubeten. Du wirst ein überreich Beschenkter sein und mich ewig sehen. Entscheide dich für mich. Damit beschenkst du dich. Ich bin der Herr. Ja, das ist das Herz des Anbeters, der das da immer schwingt. Es ist nun so, leider als Christen, als Gläubiger, ich spreche über uns, mich eingeschlossen, leider sind wir als Christen, wie alle Menschen auch, schlechthin, sehr vergesslich und müssen uns immer wieder an dieses gewaltige Vorrecht erinnern, was wir eigentlich haben. Stimmt's? Und aus diesem Grund möchte ich mich auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit nochmal ganz speziell mit diesem Thema Anbetung beschäftigen. Und wir müssen sehen, wenn wir uns damit beschäftigen, mit dieser Thematik, dann gibt es da 2 Betrachtungsweisen, die ich mal so grob umreißen möchte. 2 Betrachtungsweisen dieses Begriffes Anbetung. Einmal kann man Anbetung als einen Lebensstil verstehen. Das, was eigentlich das Leben ausmacht, ist Anbetung. Und letztendlich geht es um die Frage, wen oder was bete ich an? Darum geht es. Ob wir das wollen oder nicht. Weil dafür sind wir Menschen gemacht. Wen oder was bete ich an? Und darum ist Jesus gekommen, damit die wahren Anbeter, die Gott sucht, ihn schließlich in Geist und Wahrheit anbeten. Dieser Lebensstil Das redet natürlich von dem Herz der Anbetung. Und das Herz der Anbetung ist die grundsätzliche Bereitschaft, im Leben Gott in allem an erste Stelle zu setzen. Das ist so das Herz der Anbetung. Also der Lebensstil der Anbetung spricht von dem, was wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche tun. Aber da gibt es noch diese andere Betrachtungsweise, und zwar Anbetung kann man auch als ein Ereignis versteht. Und das ist das, was wir in den Gottesdiensten tun, unseren Veranstaltungen oder in deiner persönlichen Zeit. Wenn du Gott Lieder singst, wenn du zu ihm betest, wenn du das mit deinen Worten ausdrückst oder in irgendeiner anderen Form. Das ist auch das, was wir eben allgemein als Lobpreis und Anbetung bezeichnen. Und beides gehört untrennbar zusammen, glaube ich, wenn wir dem Ruf Gottes nach Anbetern erwidern wollen. Wenn es heißt, wenn Jesus sagt, Gott sucht Anbeter, da ist da ein Ruf, eine Sehnsucht Gottes. Und beides gehört eben zusammen, damit unser Leben ein Leben der Anbetung ist. Man könnte das so ausdrücken, dass der Lebensstil der Anbetung quasi der Ausgangspunkt ist, von dem alles andere kommen muss, auch dieses Ereignis der Anbetung. Weil das, was wir am Sonntag machen, das hat nur dadurch Gewicht und Kraft und Substanz und Bedeutung, wenn wir auch das Leben natürlich, ganz klar. Ja, wir haben da kommen wir immer wieder drauf zurück. Aber was man auch immer wieder verstehen muss, ist, dass das Ereignis der Anbetung, also Lobpreis und Anbetung, das, was wir im Gottesdienst gemeinsam tun, auch was wir heute Morgen erlebt haben, dass das die Tür ist zu einem noch stärkeren Lebensstil der Anbetung. Und ganz stark wird das ausgedrückt, zum Beispiel im Psalm 100. Psalm 100, Vers 4 sagt, zieht ein in seine Tore mit Dank. Tore des Lobpreises. Wo führen die Tore hin? Und wir wissen, da geht es um das Bild der Stiftshütte. Wo führen die Tore hin? In das Heiligtum, schließlich in das Allerheiligste. Da, wo es drauf ankommt, wo wir leben sollen, in der Gegenwart Gottes. Wo das Herz der Anbetung sich ausdrückt und entfaltet. Aber die Tore sind Lobpreis und Anbetung. Lobpreis ist das Tor, welches uns schließlich an den Ort der Anbetung führen kann. Und deswegen haben wir Lobpreis und Anbetung in unserem Gottesdienst. Vielleicht sagst du, wir singen doch nur Lieder. Nein, wir singen nicht nur Lieder. Leider singen wir oftmals nur Lieder. Wir bedenken, das sind nur Lieder. Nein, es geht um viel mehr. Paulus hat das so stark ausgedrückt. Er hat gesagt zu den Ephesern, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern was? Im Gegenteil, werdet voll Geist, weil der voll Geistes sein ist viel besser als Wein. Die beste Droge überhaupt, wenn man das so sagen will. Wenn du einmal voll Geist warst, möchtest du es nie wieder missen, weil das ist das, was alles andere toppt. Und dann sagt er uns, indem ihr zueinander mit Psalmen, Lobliedern und geistigen Liedern redet und Gott in eurem Herzen singt und spielt, also quasi der Lobpreis, das Ereignis des Lobpreises, das ist das, was uns voll Geistes sein lässt. Und nicht nur das. Im Kolosserbrief sagt er den Kolossern noch etwas anderes. Er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, indem ihr zueinander redet, wieder in Lobliedern, geistlichen Liedern. Das Wort des Christus, das heißt, wir werden voll des Wortes sein, wenn wir im Lobpreis stehen. Warum? Weil im Lobpreis sind wir empfänglich für das Reden Gottes in jeder Form. Wir hören es. Die prophetische Dimension, die sich öffnet im Lobpreis, ist gewaltig. Aber heute Morgen möchte ich, um das in Erinnerung zu rufen, einige kurze Gedanken sagen, was Lobpreis und Anbetung denn eigentlich ist. Wir praktizieren das vielleicht, wir tun es, und es gibt einen Lobpreisleiter in unserer Mitte hier, und der eine oder andere, der hat das gerne, Lieder zu singen, der andere vielleicht sagt sich, ach, da muss ich mich überwinden. Aber die Frage ist, was ist Lobpreis und Anbetung. Und da möchte ich heute und dann nächsten Sonntag weitermachen, aber heute einfach als Auftakt ganz kurz hier einige Dinge sagen, was Lobpreis und Anbetung ist, damit wir die Dinge, die wir tun in dieser Adventszeit, so richtig mit Bewusstsein einfach umsetzen können, weil das macht den ganzen Unterschied. Etwas, was wir nicht verstehen, wenn wir das praktizieren, ohne Verständnis, dann kommt es leicht dazu, dass das so eine tote Tradition oder ein totes Ritual wird. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen nicht Lieder singen im Gottesdienst. Wir wollen Gott anbeten durch unsere Lieder. Stimmt's? Das ist ein riesiger Unterschied. Und das Erste hier, was ich sagen möchte, und ich habe heute, ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt, ich habe heute nur zwei Punkte, ja, nur zwei, okay? Zweiter Advent, zwei Punkte, das passt doch. Genau, der dritte kommt am dritten Advent. Das Erste, was Lobpreisanbetung ist, ist, Lobpreis ist ein Bekenntnis seines Namens. Und da möchte ich mit euch eben diese Stelle ansehen, aus Hebräer 13, Vers 15. Ich werde heute nur Bibelstellen nehmen, zwei Bibelstellen nehmen, die sehr grundlegend sind, damit wir verstehen, was Lobpreis und Anbetung eigentlich ist, das, was wir praktizieren. Dort heißt es in Hebräer 13, Vers 15, durch ihn nun, also durch Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Und jetzt heißt es, das ist, ganz wichtige Worte. Wenn das Wort Gottes sagt, das ist, da wird uns erklärt, was Lobpreis ist. Ja? In diesem Vers wird uns ganz klar gesagt, das kann jeder verstehen, was Lobpreis ist. Man braucht kein Buch zu kaufen dafür, man braucht kein Seminar zu besuchen. Es ist ganz klar, es wird ganz klar ausgedrückt, was Lobpreis ist. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Willst du wissen, was Lobpreis ist? Was ist es? Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennt. Das ist Lobpreis. Ja, manche Leute fragen, ja, was ist eigentlich Lobpreis? Lies deine Bibel und dann hast du es gleich gesagt. Das ist, Lobpreis ist, Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und hier ist es interessant, die Worte, die der Hebräerbriefschreiber gebraucht. Es ist die Rede von der Frucht der Lippen. Und hier wird praktisch ausgedrückt, dass die Worte, die wir reden im Gottesdienst, die wir zu Gott reden, Worte sind wie die Frucht des Feldes oder die Leibesfrucht, etwas, was wir hervorbringen oder was wir ernten, wofür wir vielleicht uns abmühen, vielleicht die Frucht unserer Arbeit. Ja, manchmal reden wir davon, die Frucht unserer Mühen in der Arbeit, das, was wir hervorbringen durch unsere Anstrengung, durch unseren Aufwand, durch unsere materiellen Dinge, die wir geben, die wir investieren. Und hier wird gesagt, durch unsere Worte können wir etwas sehr Wertvolles produzieren. Worte sind nicht unbedeutend. Worte haben Wert. Worte sind wertvoll. Worte können auch deswegen billig sein. Worte haben einen Wert. Und es ist eben wertvoll, wenn wir Gott trotzdem anbeten. Darum geht es in dem Vers. Opfer des Lobes, trotzdem will ich dich preisen. Da sind wir an einer ganz wichtigen Wahrheit von Lobpreis. Weil es ist so, dass Lobpreis eben nicht so locker, flockig, einfach so leicht fällt, von den leicht über die Lippen geht. Stimmt's? Es ist schwer. Es ist schwer in Zeiten, wenn es trocken ist, wenn es mühselig ist, wenn man irgendwie nicht so richtig weiter weiß, durchblickt. Es ist schwer, Gott trotzdem zu preisen. Aber hier heißt es, preise Gott trotzdem. Wer Dank opfert, Psalm 50, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das ist eine Kraft des Lobpreises, des Dankopfers. Wenn wir es trotzdem tun, weil wenn wir es trotzdem tun, wenn wir es schaffen, unseren inneren Schweinehund zu überwinden, weil der beklagt sich ständig. Da ist jemand in dir, der hat ständig was zu meckern. Paulus nennt das, es ist die Seele. Der Psalmist sagt, was stöhnst du in mir, meine Seele? Das ist so der innere Schweinehund, unsere Natur. Und nur weil wir Jesus gehören, weil wir erlöst sind, weil wir neues Leben empfangen haben, weil wir wiedergeboren sind, heißt das noch lange nicht, dass du diesen inneren Schweinehund nicht hast. Das ist derjenige, der sich jeden Tag meldet, wenn du aufstehen willst, aus dem Bett. Den hörst du dann, seine Stimmen hörst du dann. Das ist derjenige, der dir vielleicht immer wieder sagt, Sonntagmorgen, ach, ich gehe heute nicht zum Gottesdienst. Bringt doch sowieso nichts. Das ist derjenige, der dir ständig einreden will, du bist nicht gut genug, du bist eine Katastrophe, du schaffst es sowieso nicht. Das ist das, was der innere Schweinehund bewirkt in uns. Und hier sagt es uns und Gott ermutigt uns, dass wir etwas tun können, damit dieser innere Schweinehund nicht das letzte Wort hat. Und das ist die Frucht unserer Lippen, ihm zu bringen. Trotzdem Gott zu preisen. Das ist Lobpreis. Wisst ihr, wenn wir hier morgens zusammenkommen, manchmal kostet es überhaupt nicht viel Mühe, Gott zu preisen. Aber es gibt Tage, da ist das furchtbar anstrengend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, vielleicht ging es dir heute Morgen so, denkst du, was soll das schon wieder? Du hast gekämpft, Lieder singen. Zu hoch vielleicht, zu niedrig, zu schnell, zu langsam, wie auch immer, zu laut, zu leise. Da ist immer etwas, womit wir uns auseinandersetzen. Aber ich möchte dich ermutigen, richte deinen Blick auf ihn und bete ihn trotzdem an. Ich habe mir das vorgenommen, ich mache das einfach. Und das ist nicht aufgesetzt, das ist nicht Heuchelei. Weil das ist mein Ausdruck des Glaubens, dass ich sage, Gott, ich bete dich trotzdem an. Ich bringe dir das Opfer des Lobes, Frucht der Lippen. Und es ist wichtig hier, dass es hier heißt, Frucht der Lippen. Nicht Frucht der Gedanken, sondern Frucht der Lippen. Es heißt ja auch hier, Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also es geht um etwas auszusprechen. Und da glaube ich, da ist so viel, wo Gott uns ermutigen möchte, so viel, wo so eine Kraft drin liegt, wenn wir anfangen, unseren Mund zu öffnen. Deswegen heißt es in dem Psalm, Lob singt dem Herrn. Es geht um Lob singen, nicht um Lob denken. Manche Leute wollen immer innerlich loben, ja, innerlich, kann man auch. Aber das ist nicht die Aufforderung Gottes. Gott sagt, preise mich, öffne den Mund, Lob singe, nicht Lob denke. Betrachtender Lobpreis ist gut. Da gibt es auch Zeit für. Meditativer, betrachtender Lobpreis, wo man einfach nur soakt und aufnimmt, das ist alles gut. Hat alles seinen Platz. Aber was wir nie nachlassen dürfen und vergessen dürfen oder geringschätzen dürfen, ist das Bekenntnis unseres Mundes im Lobpreis. Warum ist das kraftvoll, das Bekennen? Weil, wie es hier heißt, weil wir nicht irgendwas bekennen. Wir sagen nicht, wir bekennen nicht uns selbst, sondern wir bekennen seinen Namen. Es ist sein Name. Und in dem Bekennen seines Namens, weil sein Name Kraft ist, liegt in dem Bekenntnis seines Namens eine unheimliche Kraft. Das ist Lobpreis. Und deswegen sollten wir auch immer darauf achten, dass Jesus zentraler Bestandteil unserer Anbetung ist. Teres hat das heute Morgen so hervorragend gemacht, Lieder genommen, wo wir über Jesus gesungen haben. Und ich sage euch, wir leben in einer Zeit, wo wir als Christen vergessen, den Namen Jesus im Lobpreis zu erheben, anzubeten. Wir singen über uns selbst, am liebsten, über mir, meiner, mich, wie es mir geht. Meine Empfindung hat alles seinen Platz. Da ist eine besondere Kraft. Das ist Lobpreis, wie Gott uns ermutigt, umzusetzen, wenn wir seinen Namen erheben. Weil weißt du, was passiert, wenn wir seinen Namen im Lobpreis erheben? In seinem Namen ist alles, was Gott ist. In seinem Namen ist unser ganzes Heil. Unsere ganze Erlösung. Jesus heißt übersetzt, der Herr ist Rettung. Wenn wir seinen Namen nutzen, wir brauchen aussprechen, bekennen, bekennen wir die erlösende Kraft, die in seiner Person ist. Es heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ist das nicht enorm? Wir rufen den Herrn an und erfahren errettende Kraft. Da geht es nicht nur um die Wiedergeburt, dass man sein Leben Jesus übergibt, Errettung, sondern da geht es darum, errettet zu werden, dieses Erlösende zu erleben, Tag für Tag, Erlösung, gesund zu sein, in Geist, Seele und Leib. Völliges Heilsein, das ist in seinem Namen. Oder das in den Sprüchen heißt, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Ist das nicht stark? Das heißt nicht, Gott ist ein starker Turm, sondern der Name des Herrn ist ein starker Turm. Du kannst dich in seinem Namen bergen, weil sein Name steht für seine Person. Alles, was ihn ausmacht, findest du in diesem Namen von Jesus. Und deswegen ist es so kraftvoll, wenn wir Jesus erheben, diesen Namen erheben und die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich könnte so die ganze Zeit weitermachen. So viele Verheißungen. Es heißt ja, alle Verheißungen. In ihm ist das Ja und auch das Amen gesprochen. Alles, was uns verheißen ist, findest du in diesem Namen. Das ist kraftvoll. Und der Name des Herrn, sagt David, mache dich unangreifbar. Das ist dein Panzer, dein Schutzpanzer. Dein Panzer für deine Gedanken, dein Panzer für dein Leib. Deswegen ist er zur Heilung geworden. Sein Name ist Yahweh Rapha, unser Arzt. Er ist unser Heil. Er ist unsere Erlösung. Und je besser wir das verinnerlichen, desto gesünder wird unsere Seele, unser Geist, unser Leib. Es ist sein Name, der die Himmelswelt in Staunen und die Unterwelt in Furcht und Zittern versetzt. Es ist sein Name. Die Dämonen fürchten sich nicht vor meinem Namen. Sie fürchten sich vor einem Namen. Das ist der Name Jesus. Das ist unsere Identität. Das ist unsere Stärke. Das ist unser Schutz. Da ist die Freiheit. Es ist sein Name, der die Himmelswelt zum Staunen versetzt. Denkt an diese Stelle. Darum hat Gott ihn erhoben und ihn über jeden Namen gesetzt, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Hey, was für eine starke Sache. Darum geht es im Lobpreis. Die Erhebung seines Namens. Und deswegen ist es so stark, wenn wir gemeinsam am Sonntag zusammenkommen und einfach Jesus erheben, groß machen, ihn anbeten, mal vergessen, was mit uns ist. Er ruft uns an seinen Tisch. Wir werden sowieso die Gewinner sein, wenn wir uns aufmachen, Gott anzubeten. Er wird uns sowieso überschütten mit allem, was wir brauchen, ganz klar. Er hat seine Gegenwart und alle seine Verheißungen mit seinem Namen verbunden. Und deswegen schafft eben Lobpreis Durchbrüche und Freiräume. Deswegen ist es so stark. Wenn wir im Lobpreis stehen, sonntags, und uns Gott hinwenden, dann schaffen wir einen Freiraum. Und das ist auch der Grund, warum das manchmal so schwer ist. Weil da ist jemand, dem das missfällt. Der uns widersteht. Der nicht will, dass wir diesen Durchbruch erleben und diese Freiheit in Jesus erleben. Der uns blockiert in unseren Gedanken, unseren Gefühlen meistens. Ihr wisst ja, wir wohnen nicht Gefühlikon, sondern Glaubikon. Einige können sich daran erinnern, nicht wahr? Und deswegen wollen wir eben eine Gemeinde sein, die Gott im Glauben durch den Lobpreis ehrt. Amen? Okay, das war jetzt ein langer erster Punkt. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Ja, also Punkte haben nichts zu sagen, okay? Okay, zweitens. Was ist Lobpreisanbetung? Es schließt sich dem an. Es heißt, Lobpreis ist eine Proklamation seiner Eigenschaften. Nicht nur ein Bekennen seines Namens, sondern auch eine Proklamation seiner Eigenschaften. Und 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, um was zu tun? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Vielleicht geht es dir so, du weißt gar nicht, wofür du lebst, du hast vielleicht so deinen Kompass irgendwie verloren. Dann nimm dir diesen Vers, da wird ganz klar gesagt, wozu du eigentlich hier auf dieser Erde bist. Nicht nur, um dich an deiner Erlösung zu erfreuen, sondern um genau diese Dinge zu tun, nämlich zu verkündigen. Das heißt nicht, dass wir alle predigen, darum geht es nicht. Es geht auch um von innen heraus, dieses Wort, von innen heraus, aus dem Leben heraus, aus deinem Sein heraus, einen Ausdruck zu geben, wer Gott ist. Wir sind Menschen der Verkündigung, Menschen des Lobpreises. Lobpreis ist also etwas, was man sagen könnte, es ist wie eine Bekanntmachung. Es ist wie eine Predigt, die unsichtbare und die sichtbare Welt. Und eine Predigt in uns selbst. Deswegen heißt es eben, sagt Paulus, das Wort des Christus wird reichlich unter euch wohnen, indem ihr Psalmen, Hymnen, geistige Lieder gebraucht und das redet. Das ist unsere Berufung. Lobpreis hat eine enorme Wirkung in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Mein Anliegen ist, mein Wunsch ist, dass wir ganz neu verstehen, wie privilegiert wir sind, was für ein Vorrecht wir haben als Christen, dass Gott uns diese Gabe gegeben hat, durch unseren Lobpreis seinen Namen zu bekennen. Und wenn wir seinen Namen bekennen, wenn wir seine Tugenden, seine vortrefflichen Eigenschaften, das bedeutet das Wort Tugenden, ja, wenn wir das aussprechen, bekennen, da passiert etwas. Der Himmel hört, die Erde wird es hören natürlich, die Hölle wird es hören und er wird erzittern. Nicht, weil wir so toll sind, weil wir so große, tolle Leute sind, das Gegenteil ist der Fall. Der Geist des Größten lebt in uns. Und das ist unsere Freude, das ist unser Ruhm. Das ist der Grund, warum wir feiern. Ja, mit diesen Worten möchte ich schließen und uns sehr stark ermutigen, in dieser Zeit des Advents, Jesus, wie wir es am Anfang gehört haben, willkommen zu heißen. Seine Ankunft, sein Kommen, sein ständiges Kommen. Er kommt ja nicht erst am Ende des Zeitalters, sondern er möchte ständig kommen. Er möchte uns nahe sein. Und Lobpreis ist der Weg, um dieses Kommen unseres Königs zu erleben. Bist du dabei?
Jesus, wir heben unsere Hände auf zu dir, beten dich an. Wir wollen dich sehen, Jesus.